undone.
Keschrau, die Passion kommt nach Kassel. Bist du Jesus?
Ich bereite mich schon auf jeden Fall seit Jahren auf diese Paraderolle des Jesus Christus in einer Doppelrolle, auch als zusätzlich Judas vor.
Es ist der 24. November 2023 und ich bin Lisanne Teckerl.
Und ich bin Keschrau Beros und muss noch Geschenke kaufen, ganz schnell.
Und das ist Teckerl und?
Beros. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Teckerl und Beros. Wir haben es eingangs gehört, die Passion, Jesus Christus, RTL, kommt nach Deutschland. Vor 2 Jahren haben sie die Serie schon gedreht oder dieses Event oder whatever the fuck that was. und zwar mit Alexander Klavs, Deutschland sucht den Superstar, erster Sieger, glaube ich, war das, oder?
Der war ja auch schon Winnetou.
War ja schon Winnetou, echt? Also Alexander Klavs in seiner Paraderolle, ist das eigentlich ein Downgrade oder ein Upgrade von Winnetou zu Jesus Christus? Weiß man nicht so recht. Aber auf jeden Fall kommt die Passion nach Kassel. Wir wissen noch nicht, wer die Hauptrolle spielt, oder? Es gibt schon heiße Anwärter. Deswegen, ich dachte, Düsen, das können wir einfach mal regeln. Weil es ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist die Service-Sendung der Karl und Beros. Wir sorgen uns darum. Deswegen, was würdest du sagen? Wer spielt die Hauptrolle des Jesus Christus?
Naja, ich würde schon sagen, der sollte aus Afghanistan kommen.
So, das wollte ich nämlich hören. Eigentlich geht es jetzt hier darum, dass ich mich, meine Kassel ist mein Lieblingsort. Genau. Alle, die Sendung hören, wissen, ich liebe Kassel über alles. Ich bin in Kassel aufgewachsen. Das ist einfach ein Ort, den ich einfach immer mitnehme, wo auch immer ich bin. Und ich liebe diesen Ort so sehr, ich würde meinen Hut in den Ring werfen. Mein Engelsschein in den Ring werfen. Ich würde diese Rolle, diese Herausforderung sehr gerne annehmen. Weil ich finde auch, Deutschland ist ja auch ein Einwanderungsland, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Und was ist einwanderungsmäßiger als der Afghane Keschrau Beros in der Hauptrolle des Jesus Christus. Oder?
Super.
Wen besetzen wir mit Judas?
Robert Habeck?
Robert Habeck und Judas. Robert Habeck
Spaß.
Weil
du eben erzählt hast von dem Lanz-Auftritt.
Ja, Robert Habeck hat einen glanzvollen Auftritt bei Lanz hingelegt. Denn dort hat er sich einen Scherz erlaubt, als Lanz immer wieder gefragt hat, ob er denn dahinter stehe, dass man die Schuldenbremse quasi auch dieses Jahr nicht ausgesetzt hat. Und da meinte er, um Kanzler Scholz zu zitieren, ich erinnere mich nicht mehr. Damit hat er sich natürlich bezogen auf die ganze Cum-Ex-Geschichte, wo Scholz sich wirklich an gar nichts erinnern konnte, komischerweise. Und deswegen ist Robert Habeck der Judas dieses Moments. Und ich glaube, das war sein Bewerbungsauftritt für diese Passion, oder?
Du, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist halt auch echt immer die Frage, gerade in der Krise und in vielen Parallelschmerzen, darf und muss man doch auch mal lachen können und Dinge auch hinterfragen und auch mal challengen. Also ich mag das ehrlich gesagt. Also ja. Ich finde es ganz schlimm, wenn dann so getan wird, als wenn man nichts mehr zu lachen hätte und so eine Überbetroffenheit, sage ich mal, die so ein schlechtes Gewissen macht und übermoralisiert. Also da ist es mir wirklich lieber, ja, handfest zu sein.
Ich würde sagen, wir haben mit Jesus und Judas damit schon mal die Hauptrollen besetzt.
Genau.
Ehrlich gesagt, viel spannender ist die Geschichte ja auch, nicht? Man braucht eigentlich nur einen Jesus und einen, der ihn verrät. Alles andere ist ein bisschen Quatsch. Deswegen gern geschehen, RTL, meldet euch bei mir an starprojekt@andan.work und wir treffen eine Einigung. Wir arbeiten jetzt schon zusammen, ne? Schwarz-Rot-Gold, müsstet ihr sich zu Gast bei Freunden jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hört da rein. Apropos verrückte Besetzungen, darüber müssen wir einfach mal ganz kurz sprechen. Milei hat in Argentinien die Stichwahl gewonnen. Mit 11% Vorsprung siegte er vor dem Gegenkandidaten und bisherigen amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa. Düsen, du hast doch bestimmt eine Reaktion darauf.
Du, ganz im Ernst, ich habe immer nur gedacht, wer ist der Verrückte und warum sehe ich den so oft?
Ja.
Das war das Erste, wirklich, jetzt mal so ganz ehrlich. Mhm. Da habe ich den auch gar nicht zusammengebracht mit dem Präsidenten in Argentinien.
Nee, ne?
Ja, und da wurde mir klar, Argentinien ist nicht Deutschland. Das ist schon mal ganz wichtig zu sagen. Argentinien ist nicht Deutschland und ich liebe die Argentinier und Argentinierinnen, habe auch viele Freunde.
Fun Facts bei Teckerl und Beros.
Aber das Temperament, es ist genau das, was gut ankommt, ob man es glaubt oder nicht. Es gibt viele, die sich damit identifizieren können. Das betrifft nicht nur speziell Argentinier, denk an Trump in den USA und so weiter. Und das Land, und das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite, das hat viele tiefe Probleme. Also jeder Vierte lebt in Armut, das Land ist in einer tiefen Rezession, die Inflation galoppiert. Und die Frage ist tatsächlich, ob der in 3 Wochen eine Regierung bilden kann. Der ist Newcomer, der ist unerfahren. Aber die Argentinier wollten unbedingt was Neues und er repräsentiert diese 180-Grad-Wendung.
Ja, er repräsentiert vor allem alle Kettensägenträger in Argentinien, denn die Kettensäge war sein Symbol. Mit dieser Kettensäge ist er quasi durch den Wahlkampf gegangen und Zeichen natürlich auch für seine radikale Politik. Man kann sich über ihn lustig machen, der hat wilde Haare.
Der macht mir einfach nur Angst.
Nee, man kann sich über ihn lustig machen. Ja. Man redet viel über seinen Tantra-Methodiken, was weiß ich was. Der macht sehr viele, sehr wilde Sachen, aber man muss halt eben auch Blick behalten. Der Typ ist ein extrem wirtschaftsliberal und ansonsten aber auch sehr rechtsgerichtet, konservativ, also ultrarecht. Und das ist halt einfach auch besorgniserregend. Wir haben das mit Bolsonaro erlebt in Brasilien, wir haben das mit Trump erlebt in den USA. Diese Leute, über die man sich so ein bisschen lustig macht, in Anführungszeichen, sind eine echte Gefahr und sorgen auch für nachtragenden Schaden so, oder nachhaltenden Schaden. Und deswegen muss man es genauso benennen, auch wenn er ein bisschen funny aussieht mit seinen Haaren. So, also zu Argentinien wollten wir eben so schnell das noch sagen. Wir haben diese Woche 3 Themen, weil es gibt aber wahnsinnig viel, gerade in der Welt. Zum einen wird es heute um das Haushaltsloch gehen. Huch, die 60 Milliarden, was ist da denn passiert? Außerdem sprechen wir über OpenAI, das ist das Unternehmen hinter ChatGPT. Da ist es auch sehr wild zugegangen. Und wir sprechen am Ende auch über den freundlichen Taliban-Besuch hier in Deutschland. Also 3 Hochmeldungen heute, was da passiert. Dinge, über die wir unbedingt sprechen sollten. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Das Bundesverfassungsgericht sorgte letzte Woche für eine schockierende Nachricht. Der Ampel fehlt Geld für den geplanten Haushalt. 60 Milliarden. Aber was genau passiert? Mithilfe einer Umschichtung von Schulden in den Klima- und Transformationsfonds wollte die Bundesregierung mehr Schulden aufnehmen, als die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse eigentlich zulässt. Die 60 Milliarden Euro kommen aus dem Jahr 2021. Die waren nämlich eigentlich für diese Corona-Notsituation vorgesehen. 60 Milliarden zu viel, die hat man damals nicht ausgegeben. Deswegen dachten sie sich, naja, schichten wir es einfach um jetzt in den Klimafonds. Bundesverfassungsgericht sagt, Achtung, geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, ihr gebt das dafür aus und dann gebt ihr es für was anderes aus. Soweit, so verständlich. Das Geld fehlt jetzt quasi. Und jetzt die Frage, was machen wir, um dieses Loch zu füllen?
Und was du jetzt hier so einfach erklärst, ist, glaube ich, gar nicht so klar da draußen. Mhm. Also da wird einfach nur festgestellt, es fehlt Geld, es wird gestritten und wir haben ein Riesenproblem. Und tatsächlich ist Deutschland bekannt dafür, dass wir verliebt sind in die schwarze Null, erinnere dich an unser Gespräch mit Marcel Fratscher. Mhm. Und dass es immer einen negativen Touch hat, Schulden zu machen. Aber die Zeiten, in denen wir uns befinden, in diesen weltweiten Krisen, ob das der Vernichtungskrieg in der Ukraine ist, ob das die Corona-Pandemie ist, ob das der Klimafonds ist, da sind ja Dinge zusammengekommen in den letzten Jahren, die zu stemmen waren von dieser Ampelregierung, die echt nicht ohne waren. Und dafür muss man Schulden machen. Davon bin ich überzeugt. Aber es war dann eben am Ende so, dass 197 Abgeordnete vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben und sozusagen auch gewonnen haben, weil das als verfassungswidrig eingestuft worden ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht die Ampelkoalition damit um? Denn es gibt 3 Parteien und 3 Meinungen, kann man das so sagen? Wobei die SPD und Grünen ja näher beieinander sind als die FDP und die Schuldenbremse ist natürlich schon auch das Baby Christian Lindners.
Genau, also die 60 Milliarden, sie fehlen und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Die eine Möglichkeit ist, wir kürzen, kürzen, kürzen. Und kürzen ist auch das, was sich die FDP wünscht. Kürzen ist das, was sich auch die Union wünscht. Kürzen heißt hier bei FDP und Union vor allem bei den Sozialleistungen. Heißt, es geht zuerst an die Ärmsten in unserer Gesellschaft ran, an den Kragen und vor allem auch an die Kinder. Es geht auch plötzlich wieder um die Kindergrundsicherung. Wir dachten, wir hätten das schon wieder überwunden, aber haben wir nicht. Der Spuk ist wieder da. Es geht auch darum, da zu streichen. Das heißt, genau an den Investitionen, an den Geldern, die zum einen bitter notwendig sind für die Leute zum Überleben, zum anderen, das hat uns auch unser Gast Marcel Fratscher vor vielen Sendungen ja auch mal gesagt, Investitionen, die notwendig sind, weil das Geld auch dann wieder zurückkommt. Also Investition in Menschen ist immer eine sinnvolle Investition, weil das zahlt sich dann doppelt und dreifach aus. Das sind so die ersten Stellschrauben bei diesen Kürzungsvorschlägen, nämlich bei den Sozialleistungen. Okay, um nochmal die Schuldenbremse zu erklären, was es damit auf sich hat. Seit 2011 ist das in unserem Grundgesetz verankert, dass Deutschland jedes Jahr nicht mehr als 0,35% der eigenen Wirtschaftsleistung zusätzlich an Schulden aufnehmen kann. Damit stehen wir im internationalen Vergleich ziemlich gut da. Das heißt, Deutschland steht nicht vor dem Konkurs. Ich glaube, viele, die quasi sich mit dem Thema nicht so auskennen, glauben, wir sind jetzt kurz davor, irgendwie pleite zu gehen und uns nichts mehr leisten zu können. Deutschland steht ziemlich gut da. Heißt, mehr Schulden aufnehmen wäre für Deutschland kein Problem. Aber klar, wir haben Regeln, wir haben das Grundgesetz zu ändern, also diese Schuldenbremse zu ändern oder auch höher zu setzen und zu sagen, es ist mehr als 0,35% Bedarf einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments. Die müssen sagen, wir ändern diese Regel. Also eine Grundgesetzänderung passiert halt nicht einfach so. Deswegen sind das jetzt die Regeln, mit denen wir jetzt gerade arbeiten müssen. Das ist die Schuldenbremse.
Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und das jetzt sehr gut manövrieren und erklären und darf auch nicht zulassen, dass das sozusagen benutzt wird, so wie wir das häufig erleben, denn Krisen kreieren Sündenböcke. Und wenn wir jetzt anfangen, Menschengruppen gegeneinander aufzuwiegeln und zu sagen, das Geld geht nicht oder die sind schuld. Ich möchte da jetzt ganz explizit keine Gruppen benennen, aber genau das wird passieren. Also da sollte man jetzt sehr aufmerksam sein in den nächsten Wochen und Tagen, weil das wird passieren.
Ja, weil es ist ein Prozessfehler, würde ich sagen, quasi ein Buchhaltungsfehler, der da passiert ist. Die Verantwortung dafür trägt die Regierung. In der Regierung sitzt auch, darf man nicht vergessen, derjenige, der gerade die Schuldenbremse auch weiter aufrechterhalten möchte, der Sozialleistungen kürzen möchte. Das ist Christian Lindner, verantwortet das quasi mit. Die ganze Regierung tut das. Das heißt, die Verantwortung liegt dort. Und dahin müssen wir auch gucken und nicht bei den Menschen selbst, weil nochmal an Geld fehlt es in Deutschland nicht. Wir haben genug Geld, um diese Krisen zu lösen. Es gibt halt einfach keine Bereitschaft, oft diese Probleme gemeinsam anzugehen. Die CDU, die Union freut sich natürlich, weil die Regierung jetzt gerade als inkompetent dasteht. Zu Recht, klar. Also es sorgt jetzt für sehr viel Verwirrung bei den Menschen. Die Regierung steht inkompetent da. Die freuen sich und ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in so einer Krisensituation, wo es auch wirklich an die Menschen auch rangeht, an Sozialleistungen unter Umständen geht, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Parteipolitik betreiben und dadurch eben aus dem Auge lassen, dass wir trotzdem immer noch ein funktionierendes Land brauchen.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch wieder die Zeit dann der Extremisten, die genau das natürlich dann auch verwenden können. Und trotzdem geht es darum, dass die Regierung da auch eine Verantwortung hat, der sie jetzt auch gerecht werden muss.
Wir wollen heute auch mal kurz über OpenAI reden, weil da ist letzte Woche so einiges passiert. OpenAI ist das Unternehmen hinter ChatGPT. ChatGPT ist der Grund, warum wir so viele KI-Podcasts gerade in Deutschland haben. ChatGPT ist diese künstliche Intelligenz, die Antworten auf alle deine Fragen hat. Gut oder schlecht auch immer, dass am Ende ausfällt. Aber es geht darum, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, die uns Menschen auf natürliche Art und Weise irgendwie hilft, den Alltag zu bewältigen, Fragen beantworten zu lassen, Dinge zu rechnen, die wir nicht selber rechnen können, was auch immer. Also ChatGPT kennt man vielleicht auch inzwischen. Und OpenAI ist das Unternehmen dahinter. So. Und letzte Woche oder im Laufe der letzten Woche ist da ganz schön viel passiert. Der CEO von OpenAI, Sam Altman, der wurde vergangene Woche völlig überraschend von OpenAI entlassen. Einfach so. Und das war wie ein kleines Erdbeben in Silicon Valley in den USA, weil Altman war als Chef des ChatGPT-Entwicklers ein Star geworden, auch der KI-Szene in Silicon Valley und das prägende Gesicht dieser neuen Bewegung, würde ich mal sagen.
Und wahnsinnig beliebt auch in der Belegschaft.
Wahnsinnig beliebt auch. Die Leute mögen ihn auch. Also die Leute in OpenAI mögen ihn auch. Er ist ein beliebter Chef. OpenAI teilte mit, nach internen Überprüfungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war. Sprich, er habe gelogen. Was und wie er da irgendwie gelogen hat, womit, wissen wir nicht, weil das hat der Vorstand nicht gesagt. Die Arbeit des Vorstands sei dadurch behindert worden, das Vertrauen in Altman erloschen. Daraufhin, nachdem Altman gekündigt worden ist, kündigte auch OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman, weil, wie gesagt, Altman ist sehr beliebt. Brockman hat gesagt, okay, ich weiß nicht, warum der jetzt gefeuert worden ist, finde ich doof, ich gehe mit. Nachdem er gegangen ist, haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter von OpenAI, der Großteil der Mitarbeiter von OpenAI in einem offenen Brief quasi kommuniziert, dass sie auch kündigen würden, wenn Sam Altman gehen muss. Mhm. So, weil er ist ja gefeuert worden und die haben sofort irgendwie um Aufklärung gebeten, gesagt, wir möchten gerne wissen, was da passiert ist. Haben gesagt, wir gehen auch. Das Problem scheint irgendwie ein bisschen auch zu sein, dass Altman in den letzten Jahren OpenAI hin zu einem kommerzielleren Unternehmen hin ummodelliert hat, weil er gemerkt hat, es braucht halt Geld, um solche Systeme irgendwie zu entwickeln und nur gemeinnützig da zu arbeiten. Das funktioniert halt nicht, seit man hat Geld gebraucht. Einer der Hauptinvestoren, einer der Hauptgeldgeber in dieser Geschichte ist halt eben auch Microsoft.
Genau, das ist ja sozusagen der verlängerte Arm, ne? Der genau, KI-Arm.
Genau, Microsoft hat sehr viel Geld in OpenAI investiert, um auf deren Technologie auch zugreifen zu können, um OpenAI und ChatGPT und so weiter auch in ihre eigenen Programme zu integrieren. Das heißt, irgendwann, ich glaube, es ist inzwischen auch bei einigen Updates drin, wenn ihr Microsoft Word benutzt, Microsoft Excel, da gibt es inzwischen auch so KI-Implementationen, wo man irgendwie so Fragen stellen kann und dann beantwortet er aus einer Tabelle die wichtigsten Fragen oder sowas. Also diese Implementierung ist schon quasi erfolgt. Am Montag aber, und jetzt wird es quasi wild, über das Wochenende hatten OpenAI-Investoren Medienberichten zufolge versucht, eine Rückkehr Altmans zu erreichen. Hat nicht so richtig funktioniert. Also hat am Montag dann Microsoft angekündigt, dass Altman und Brockman, sein Co-Gründer, künftig ein KI-Forschungsteam bei dem Softwarekonzern Microsoft leiten sollen.
Also bleibt alles doch in der Familie.
So. Alle haben gesagt, so Microsoft, geil, der Microsoft-CEO hat einen Coup hingelegt, der hat quasi kostenlos OpenAI quasi übernommen, weil er hat dann irgendwie den Leiter davon gekriegt und die zwei Gründer davon gekriegt. Das heißt, da eigentlich alles in trockenen Tüchern gesagt, wir behalten unsere Investition auch in OpenAI bei, aber er bekommt ein eigenes Team. So, als neuer vorläufiger Chef wurde dann so Emmett Shear bekannt gegeben, das war der frühere Chef von Twitch, in dieser Geschichte erstmal unerheblich, weil es gibt noch einen weiteren Plot-Twist, nämlich, dass das Board jetzt wieder, also der Vorstand, doch wieder zurückgerudert ist. Und sie haben gesagt, Sam Altman wird wieder reinstated, das heißt, er wird wieder eingestellt, wird wieder reingenommen. Der Vorstand wird neu modelliert, wird umgebaut. Microsoft hat jetzt ein berechtigtes Interesse nach dieser Überraschung, auch einen Vorstandssitz da drin zu haben. Und es scheint irgendwie, dass jetzt bald da Ruhe einkehrt nach diesem ziemlich heftigen Erdbeben in der gesamten letzten Woche.
Und warum wolltest du darüber unbedingt reden heute?
Ich finde das einfach.
Oder beziehungsweise, was hat das mit der Lebenswirklichkeit jetzt zu tun für die Menschen?
Also KI ist das Thema gerade unserer Zeit. KI ist das Technologiethema unserer Zeit. Und OpenAI ist halt wegweisend dafür. Mhm. Und ich finde es komplett irre, dass in so einem Unternehmen mit so einer riesigen Investition durch Microsoft es diese Governance-Regeln einfach offenbar nicht gegeben hat. Das heißt, Microsoft hat sehr viel Geld da rein investiert, ohne einen Sitz im Vorstand von OpenAI. Das heißt, die haben zur selben Zeit mitbekommen, dass Sam Altman gefeuert worden ist wie wir. Mhm. Und das ist natürlich komplett verrückt bei einer so wegweisenden Technologie und bei einem so wichtigen Player wie OpenAI, dass das überhaupt passieren kann. Und man hat auch gesehen, hat einfach, wie zerbrechlich Silicon Valley sein kann, weil man auch sehr viel Vertrauen ja auch da reinsteckt, die Technologien irgendwie nutzt. Und man sieht aber auch, es hat sehr viel mit Egos zu tun, sehr viel mit so Führungsansprüchen. Und sehr viel kann sehr schnell irgendwie kaputt gehen. Und das sind alles Technologien, die wir alle tagtäglich verwenden. Auch Daten, wir vertrauen ja auch unsere Daten auch diesen Technologien an, auch manchmal unfreiwillig. Also OpenAI steht ja auch in der Kritik, weil KI kann nur funktionieren, wenn man KI mit Daten quasi füttert. Mhm. Das heißt, keine Ahnung, dein letztes Buch beispielsweise, was du geschrieben hast, mit Natalia Amiri zusammen, wird, ohne euch zu fragen, in diese KI gefüttert, damit diese KI mehr über den Iran lernen kann, über iranische Frauen. Mhm. Du kriegst davon kein Geld. Mhm. Aber OpenAI als Unternehmen nutzt dieses Wissen, um seine eigene künstliche Intelligenz zu verbessern. Das heißt, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Technologie. Und ich finde es einfach komplett irre, dass sowas überhaupt möglich ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir stellt sich da so eine ethisch-moralische Frage, auch vor dem Hintergrund, wie ehrlich ist das Ganze, ne? Mhm. Also auch, dass OpenAI sozusagen Non-Profit ist,
auf der einen Seite.
Fragezeichen, ja? Weil Microsoft hängt da tief mit drin. Und wie ehrlich wird dieses Spiel gespielt? Aber eben auch, dass es wenige Menschen sind, die das dann eben auch verwalten. Etwas, was so eine immense Wirkung hat, auch sozusagen auf die Zukunft. Auf die Zukunft von Menschen und in dieser Welt. Und ich finde, das zeigt eben auch nochmal, wie zart und dünn dieser Lack letztlich ist, ne? Und ob es da auch Maßnahmen gibt oder was da geplant ist, auch perspektivisch. Denn sehr viele Menschen ist gar nicht klar, was das auch für Auswirkungen haben kann, auch für sie selber.
du bist ja die Sprachnachrichten-Queen. Also ich glaube, da gibt es, glaube ich, auch viele Use Cases für dich, oder? Kannst du dir künstliche Intelligenz in deinem Alltag vorstellen? Welche Aufgaben könnten sie dir nehmen? Oder wie könnte dein Leben erleichtert werden dadurch? Hast du eine Idee?
Ich glaube, dass die Ideen schneller umgesetzt werden könnten.
Ja.
Und vielleicht auch schneller. Aber tatsächlich erlebe ich es gerade umgekehrt. Ich muss immer so lachen, wenn Nathalie mir dann immer schreibt, bist du es oder ist es dein Avatar? Und zwar dahingehend, dass wir gerade so viel parallel machen und Leute dann immer erstaunt darüber sind. Aber tatsächlich glaube ich, dass das wirklich helfen kann, gewisse Dinge auch einfacher zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht so zum Ende des Jahres, aber ich habe so eine ganz tiefe Sehnsucht auch nach Loslassen und Menschsein. Das ist jetzt eine sehr pathetische Aussage, aber was ich damit sagen will, ist, wo soll das alles hinführen? Also auch dieser ganze Leistungsgedanke, dass es nie aufhört und es geht ja allen gleich in vielen Bereichen, dass wir in so viel Parallelprozessen sind, wo wir nie zum Ende kommen, dass ich selber manchmal auch selber das Gefühl habe, bin ich jetzt ein Roboter oder ein Mensch?
Ja.
Also das ist doch eher die Frage, finde ich, wie wir es wieder schaffen, die Schönheit und Normalität ins Leben zu bringen. Und ich will so ein kleines Beispiel sagen, bei uns ist immer Action, ohne Ende. Es gibt viel zu viel zu tun und man kann sich sehr gut wegtragen lassen von diesem, ich habe keine Zeit, ich muss dies, ich muss das. Meine Eltern sind gerade in Berlin und ich habe einfach nur gedacht, ganz im Ernst, egal was jetzt los ist, jetzt ist hier auch mal ein Punkt und jetzt wird auch mal losgelassen. Und ich bin dankbar, dass wir einfach ein Team haben, Mitarbeiter haben, die KI ersetzen und nicht umgekehrt. Und wo man sich aufeinander verlassen kann. Also diese zwischenmenschliche Komponente bleibt wichtig. Und ich will nicht so naiv sein, so zu tun, als wenn KI keinen Einzug halten würde. Auch nicht in unsere Bereiche. Im Gegenteil. Gerade weil wir so viel Wissen anhäufen und Erfahrungsberichte teilbar machen und so weiter. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja.
Es klingt wie ein Witz, aber offenbar, Düsen konnte vor 2 Wochen ohne Wissen der Bundesregierung ein Vertreter der Taliban-Regierung, in Anführungszeichen würde ich mal sagen, in Köln vor 70 Menschen einen Propagandavortrag halten. Du hast es auch gesehen, ist sehr breit auf Twitter geteilt worden. Da geht er seelenruhig ans Podium und hält eine Rede und sagt irgendwie, lang lebe das Emirat oder was auch immer. Also den üblichen Taliban-Quatsch, den die immer von sich geben. Und da steht er einfach da in Deutschland vor einem Podest und hält eine Rede.
Genau, und das war nicht irgendein Podest, das war in einer DİTİB-Moschee, die ja auch sozusagen der verlängerte Arm von Erdogan ist und der Diyanet in der Türkei. Also das sind im Grunde genommen ideologisch ziemlich beste Freunde. Die Presseerklärung, die hinterher erschien seitens der DİTİB, die war nicht glaubwürdig, nicht überzeugend. Und ich habe davon erfahren über einen sehr guten afghanischen Weggefährten und Freund, der mir dann geschrieben hat, Hi Düsen. Ein leitender Taliban-Funktionär war gestern in Köln und hat in der DİTİB-Moschee eine Rede gehalten. Die Taliban droht uns Aktivisten, öffentlich sowie privat, uns zu töten. Das macht uns Angst. Es macht uns Angst, dass die Taliban so leicht nach Deutschland einreisen kann. Und dann war ich baff. Dann war ich baff, vor allem gemessen daran, was die Taliban angerichtet hat in Afghanistan. Und das ins Verhältnis zu rücken, ohne dabei zu verzweifeln, ist schier unmöglich. Denn wir haben gerade Mitarbeiter, die erst aus Afghanistan zurück sind. Und sie haben nochmal diese Willkürherrschaft beschrieben. Sie haben beschrieben, was Frauen und Männer durchmachen mit diesen Schergen. Man kann es nicht anders sagen. Und dass so jemand einfach so, mir nix, dir nix, nach Deutschland einreisen kann, über Holland und hier seine EU-Spendentour macht. Ja, man kann es nicht anders sagen. Und dann noch von evangelischen Organisationen eingeladen wird. Hier geht es nicht nur um die DİTİB. Hier geht es generell auch um die Rolle von religiösen Vertretern, die in vielen Zusammenhängen eine unsägliche Rolle spielt. Gerade auch was Extremismus angeht. Also da war ich geschockt. Aber wie guckst du denn da drauf als Afghane?
Naja, also zuerst muss man sagen, wer genau war das eigentlich, der da gekommen ist? Abdul Bari Omar, der Leiter der afghanischen Kontrollbehörde für Nahrungsmittel, hat eben vor 70 Zuhörern diesen Vortrag gehalten. Wie ist er nach Deutschland überhaupt gekommen? Er reiste mit einem Schengen-Visum, ausgestellt offenbar von den Niederlanden, nach Deutschland. Er war vorher in Den Haag und nahm, Achtung, an einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. Die Niederlande untersuchen offenbar gerade, wie das überhaupt möglich gewesen ist, dass er ein Schengen-Visum bekommen hat. Nach eigenen Infos waren weder das Außenministerium noch das Innenministerium über diese Reise informiert. Afghanische Aktivisten, das weißt du auch, Düsen, melden Zweifel bei dieser Darstellung an und sagen, naja, es gab schon vorher Anzeichen dafür und sie hätten auch entsprechende Regierungsstellen auch davor gewarnt. In einem Brief wollen diese Aktivisten eben gehalten, dass Auswärtige Amt und das Innenministerium bereits im Oktober vor der Einreise eines Taliban-Vertreters nach Deutschland gewarnt haben. Das Auswärtige Amt antwortete wiederum einem Bildjournalisten, der diesen Brief auf X, ehemals Twitter, ebenfalls geteilt hatte. Der von ihm gezeigte Brief warnt vor einer von Zivilgesellschaft geplanten Dialogveranstaltung, die das Auswärtige Amt weder unterstützt noch gut geheißen hat und die von den Initiatoren abgesagt wurde. Insofern sei die Aussage des Auswärtigen Amtes, nicht über die Einreise des Taliban-Funktionärs informiert gewesen zu sein, nicht falsch. Also das ist alles komplett chaotisch, mhm, und wir haben irgendwie das Gefühl, da wieseln sich gerade so ein paar Leute so aus der Verantwortung. Ich glaube, da kann man natürlich auch fragen, Leute, Ortskräfte, die wir aus Afghanistan nicht rausbekommen, die also wirklich da Gedeih und Gebrechen kein Visum bekommen, wo ihr ja auch als Aktivisten, mhm, immer noch dafür kämpft, mhm, dass sie nach Deutschland kommen.
Das Bundesaufnahmeprogramm ist eine Farce.
Ja, ist eine Farce, ist, mhm, ein großes Problem. Mhm. Und dann kommt der chillt, der sich einfach so nach Deutschland quasi rein. Der sah auch tiefenentspannt aus. Es gibt auch Videos von ihm, der über die Deutsche über unsere Autobahn einfach rumcruist. Also wirklich irre, dass der es hier nach Deutschland geschafft hat. Ich frage mich, was machen eigentlich die Nachrichtendienste? Was macht der BND?
Also die Nachrichtendienste in dem Fall, und ich sage, und das ist für mich sozusagen das Gute im Schlechten, dass das sofort auch als das erkannt worden ist, was es ist, ein Skandal, haben wir den afghanischen Aktivisten und Aktivistinnen zu verdanken, mhm, die den Mut hatten. Und gleichzeitig tut es mir im Herzen weh, dass ausgerechnet die, die betroffen sind, die geflohen sind vor dieser Taliban, die immer noch Verwandte, Angehörige, Ortskräfte vor Ort haben, dass die Arbeit leisten müssten, die, genau was du sagst, eigentlich geleistet werden müsste von den Bundesnachrichtendiensten und der Regierung.
Ja.
Denn da hatten die afghanischen Aktivisten auf jeden Fall das Vorwissen. Und ich glaube, das muss man noch mal ein für alle Mal klar machen. Weder in Deutschland noch sonst wo in Europa kein Dialog mit Islamisten und Terroristen. Und wer mit den Taliban über Menschenrechte sprechen will, hat verloren, bevor auch nur das erste Wort gesprochen worden ist. Und das sage ich auch mit Blick auf diese evangelische Akademie, die diese Tagung geplant hatte. Und die Absage, die möchte ich dir noch mal vorlesen. Mhm. Die Veranstalter sagten diesen Programmpunkt nun ab mit der Begründung, da stand auch wirklich Gespräch mit der Taliban, mit Blick auf die augenblickliche Situation lässt sich bedauerlicherweise kein angemessenes Forum für ein offenes und kritisches Gespräch schaffen, so dass wir die Einladung des Taliban-Vertreters abgesagt haben. Hier irren sich die Veranstalter. Es ist nicht die augenblickliche Situation, sondern generell die menschenverachtende Ideologie der Taliban, die jedweder Diskussionsgrundlage entbehrt. Und wegen des Terrors der Menschen- und Frauenrechtsverletzungen der Taliban haben Millionen Afghanen das Land verlassen. Viele würden gerne fliehen, genau wie du es auch gesagt hast, hatten keine Möglichkeit dazu. Und Geflohene in der Diaspora nun in einen kritischen und offenen Dialog mit jenen zusammenzubringen zu wollen, die dafür gesorgt haben, ja, dass sie entmenschlicht worden sind, das ist einfach ein Unding.
Ja, man möchte vielleicht noch zum Thema Unding noch ein letzter, in Anführungszeichen, Fun Fact. Der Generalbundesanwalt bewertet die Taliban derzeit nicht als terroristische Vereinigung, denn mit der Machtübernahme der Taliban und der Bildung einer Regierung im Jahr 2021, wir erinnern uns, handelt es sich ab diesem Zeitpunkt laut Bundesanwalt nicht mehr um eine kriminelle oder terroristische Vereinigung. Dadurch sei sie eben in Deutschland nicht verboten. Dementsprechend gäbe es kein Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz. Also solange die Bundesregierung und der Bundesanwalt die Taliban nicht klar als Terrororganisation festschreiben und mit einem Betätigungsverbot belegen würden, könnte ein solcher Auftritt immer wieder passieren. So, in der Rede wurde nichts Strafrechtliches, Relevantes offenbar gesagt, weswegen Sicherheitsbehörden hier nicht handeln können.
Außer es lebe das Emirat.
Genau, ich meine, das ist ja ein Hohn, ne, am Ende des Tages, mhm, weil natürlich die Taliban sich in diese Regierungsverantwortung ja auch, Entschuldigung, erkriegt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da hingewählt worden sind, sondern die sind da reingekommen, sind einmarschiert und die sind alle zurückgezogen, haben Schwanz eingezogen und haben Leute da irgendwie stehen gelassen. Deswegen sind die gerade in Afghanistan an der Macht so. Und dass in dem Augenblick dann so eine Vereinigung keine terroristische Vereinigung mehr sein soll, als sei irgendwie alles vergessen und null und nichtig und jetzt würden sich wieder an die Regeln halten, wie alle geglaubt haben damals. Die moderaten Taliban, von denen hat man da gesprochen.
Und genau damit arbeiten die.
Wir alle wissen, dass es halt dem ist halt nicht so. Ne? Stück für Stück offenbaren sie gerade, wer sie wirklich sind, nämlich wer sie schon immer gewesen sind.
Ja, und wir machen aber mit. Also was ist das sozusagen auch für eine Form von Appeasement-Politik? Was löst das für ein Misstrauen aus? Wie sehr fallen stellen wir denjenigen in den Rücken, die vor dieser Taliban-Herrschaft geflohen sind. Das erklärt sich niemandem da draußen. Also wie können wir denn beispielsweise für Demokratie, für hiesige Werte werben, wenn wir genau das machen? Also das ist genau dieselbe Geschichte wie mit Erdogan, dass man einen der größten Islamisten nach Deutschland einlädt und auf der anderen Seite Entmenschlichung und Islamismus kritisiert. Leute, macht mal die Augen auf. Also in diesem Zusammenhang wird ja oft so getan, als wenn die Migranten an einem schuld wären. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt wieder ganz klar, genauso wie der Besuch von Erdogan, diejenigen, die an vorderster Front stehen, auch in ihrer Kritik, sind die Menschen aus diesen Herkunftsregionen. Also auch da sollten wir die Augen aufmachen und auf gar keinen Fall zulassen, dass das benutzt wird sozusagen auch für Ressentiments oder Rassismus, sondern das zeigt wieder selbstverständlich, dass wir die Menschen nicht nur brauchen, dass wir auf sie angewiesen sind, denn sie sind die Ersten, denen auffällt, wenn was in Schieflage gerät.
Ja. Man kann einfach nur nochmal wiederholen, afghanische Aktivistinnen waren die Ersten, die das gesehen haben, die davor gewarnt haben, die gesagt haben, die Verantwortung Deutschlands in dieser Situation ist, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, die in Deutschland leben. Das gilt eben auch für verfolgte Afghaninnen, die wir hier aufgenommen haben, die hier leben, um eben vor den Taliban in Sicherheit zu sein. Dass so ein Talib, wie wir sie nennen, hier nach Deutschland einfach einreisen kann, ist ein Sicherheitsproblem und deswegen völlig berechtigt, dass es da diesen Aufschrei gegeben hat.
Ja, und wenn sich Afghanen, die vor der Taliban geflohen sind, sicher fühlen, sind wir alle sicher. Und wenn sie sich nicht sicher fühlen, sind wir alle unsicher. Und guess what? Das können wir 1:1 übertragen auf alle anderen Gruppen.
Ja, ich würde zum Schluss das Plädoyer dafür halten, dass jemand mal vielleicht den Bundesnachrichtendienst aufweckt. Vielleicht mal pinschen und gucken, ob dieser Laden überhaupt noch am Leben ist.
Vielleicht solltest du dich da bewerben, statt als Jesus.
Vielleicht, ja. Meine Paraderolle als Hans-Georg Maaßen. So, meine Damen und Herren, steigen Sie ein. Wir spielen wieder unser allseits beliebtes Spiel.
Ich fühle mich wie auf dem Schützenfest, wenn du so redest. Ja, ich will sofort Autoscooter fahren und Popcorn essen.
Ich würde das gerne mal einen ganzen Tag lang machen. Wirklich an so einem Mikrofon beim Autoscooter sein. Und wirklich einen ganzen Tag lang irgendwelche kleinen Kids zusammenstauchen. Sagen, Theo, hör auf damit, hör auf die Julia zu ärgern oder so, keine Ahnung. Also wie gesagt, 90 Sekunden, unser allseits beliebtes Spiel. Georg Honig, einmal.
Hallo.
Georg wird wieder Schlagzeilen lesen und wir reagieren. Mal gucken, was dabei ist. Georg, wir sind gespannt. Los geht's.
Okay. Weihnachtsfrieden. GDL-Chef schließt Bahnstreiks über Weihnachten aus.
Das glaubt ja niemand. Glaubst du? Glaubst du, es gibt einen Weihnachtsfrieden?
Ich glaube ja.
Ja? Mhm. Wir vertrauen mal dem GDL-Chef.
Baubeginn noch offen. Berlin will Magnetschwebebahn testen.
Ich habe das gesehen und let's go.
Ja, ich kenne das aus Wuppertal und das ist das Schönste an Wuppertal.
Ja, ich bin gestern aus der U-Bahn geschmissen worden, weil Zugdefekt. Her mit diesen Schwebebahnen, los geht's.
Unfreiwillige Werbung. Auto von einer Frau ausgebrannt, nur der Thermobecher bleibt unbeschadet.
Spricht nicht fürs Auto, ne?
Aber sehr für den Thermobecher, den möchte ich gerne haben zu Weihnachten.
Forderung des Haushaltsausschusses im Bundestag. Die Kommunikation bitte digital. Der Bundestag soll endlich die Faxgeräte ausmustern.
Die gibt's noch?
Die gibt's noch. Und seit wie vielen Jahren schreit jede Bundesregierung nach mehr Digitalisierung? Das ist ja wirklich nur noch ein Witz. Also ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr dran. Wir werden noch zurückkommen zu den Faxgeräten, glaube ich.
Und ich habe auch die schlimmsten Assoziationen zu Faxgeräten. Da war immer Drama bei mir. Wenn ich irgendwo einen Fax hinschicken musste, dann ging es immer um ganz viel Scheiße.
Also wenn du einen Fax bekommst, das muss einfach wirklich eine schlechte Nachricht sein. Weil nur Leute, die schlechte Nachrichten übertragen, haben noch Faxgeräte.
Gastgeber der nächsten Klimakonferenz, die Vereinigten Arabischen Emirate, fackeln offenbar weiterhin routinemäßig Gas ab, trotz eigener Richtlinien, die das eigentlich untersagen.
Ja gut, Richtlinien, die eigentlich Dinge untersagen und die wir trotzdem ignorieren, die haben wir in Deutschland ja auch. Punkt 1. Punkt 2, weiß ich nicht, Arabische Emirate, was soll das sein? Klimakonferenz?
Ja, der Satz beginnt schon so seltsam, ne?
Ja, der Satz beginnt schon so seltsam. Ich habe schon abgeschaltet nach Vereinigte Arabische Emirate, fackeln. Da war ich so, ja, weiß ich nicht.
Misstrauen allein reicht nicht. Faulheit im Homeoffice muss nachgewiesen werden.
Tja, dann viel Spaß, ne?
Wie soll das denn passieren? Die Kamera ist ständig an.
Das Gegenteil ist doch der Fall, Leute. Ist doch wirklich so, dass man noch mehr arbeitet.
Ja, erstmal das und zweitens, wer soll das denn überwachen? Also,
und man verarscht sich ja nur selber.
Ja, also ganz ehrlich.
Oxfam-Bericht, Reiche leben viel klimaschädlicher als arme Menschen.
Guten Morgen.
Was ist das denn für eine Nachricht?
Brauchen wir doch für die Studie.
Da, Captain Obvious hat wieder eine Studie geschrieben.
Wahl auf Landesparteitag, Björn Höcke führt Thüringer AfD erneut in den Wahlkampf.
Meinst du nicht Bernd Höcke?
Also hier steht schon Björn, aber ich weiß es auch nicht.
Die News wäre ja eher, wenn das nicht so wäre.
Ja, wirklich.
Wegen steigender Infektionszahlen, erste Kliniken verlangen wieder Masken und schränken Besucher ein.
Ich meine, wenn es irgendein Learning gibt aus dieser Corona-Krise, ist doch, dass Masken effektiv sind, oder? Also ich würde jetzt schon wieder anfangen, ehrlich gesagt, auch im Bus und Bahn wieder Masken zu tragen. Das ist Erkältungs- und Grippesaison. Deswegen einigermaßen logisch. Irgendwas müssen wir aus dieser Katastrophe ja wohl gelernt haben.
Im Iran inhaftiert, Rapper Tumash Salehi auf Kaution frei.
Das war für mich die schönste Nachricht der Woche.
Ja, habe ich gesehen.
Wirklich.
Ja.
Also das war wohl wissentlich, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. War es einfach die schönste Nachricht der Woche. Ich muss es so sagen.
Ja.
Bestätigung von Lauterbach, Cannabis-Legalisierung kommt nicht mehr in diesem Jahr.
So, das war's wieder für diese Woche. Nur Gewinner bei Tecal und Beros. Düsen hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein sehr wilder Ritt gewesen ist. Wir haben wirklich sehr viel heute uns erzählt und sehr viel uns angeschaut in der Welt. Ich glaube, nächste Woche wird es leider nicht einfacher werden. Wir nähern uns auch mit großen Schritten Weihnachten, aber keine Sorge, Ihr Service-Podcast Tecal und Beros wird weitergehen. Wir werden auch wirklich durch Weihnachten senden, habe was Besonderes für euch da vorbereitet, damit ihr nicht alleine seid, weil Weihnachten kann ja auch anstrengend werden, wissen wir alle. Deswegen don't worry, wir werden da sein, stets zu euren Diensten. Danke, dass ihr zugehört habt. Schön war es mit dir.
Dankeschön. Gesehen.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Tecal und Beros ist ein Undone Original mit Düzen Tecal und mir, Keschrau Beros. Redaktion: Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign: Yannick Werner. Titelmusik: Jakob Ilja. Mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!